Im August 2008 wurde vor der Küste Sydneys in Australien ein Buckelwalbaby gesichtet. Das Walbaby war in großer Not, denn es unterlag einem schweren Irrtum. Es hatte seine richtige Mutter verloren und es hielt nun eine Yacht, die dort im Hafen lag, für seine Mutter und versuchte vergeblich am Bootsrumpf dieser Yacht nach Milch zu saugen. Helfer versuchten, das Walbaby mit der Yacht auf das offene Meer zu locken. Sie wollten es in Gemeinschaft mit anderen Buckelwalen bringen, doch das Walbaby kehrte immer wieder zu der Yacht zurück. Es wollte nicht von dem toten Bootsrumpf weichen und verhungerte schließlich. Ja, es ist lebensbedrohend. Es ist verheerend, wenn die richtige Nahrung fehlt. Und diese traurige Geschichte, sie zeigt eine Tragik auf, die in dieser Welt herrscht. Ohne Lebensmittel kein Leben. Auf fehlende Versorgung folgt der Tod. Das ist die Tragik dieses Lebens. Doch diese Not, sie betrifft nicht nur Wale. Sie betrifft auch uns Menschen. Und zwar in doppelter Weise. Natürlich sterben auch Menschen, wenn sie keine Nahrung für ihren Leib bekommen. Hungersnöte gehören zu den grausamen Realitäten, selbst in unserer Zeit. Aber es gibt auch eine zweite Form des Verhungerns. Nämlich da, wo nicht allein der Leib stirbt, sondern die Seele des Menschen. Menschen verhungern geistlich, wenn sie nicht am rechten Ort geistliche Speise und geistliches Leben finden. Mit geistlich meine ich das, was die Verbindung zu Gott ausmacht. Jesus sagte einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das vom Munde Gottes kommt. Die Verbindung mit unserem Schöpfer ist für uns Menschen lebensnotwendig. Lebensnotwendig. Das ist keine esoterische Spielerei, kein Opiat zur inneren Ruhe, sondern Gott hat den Menschen geschaffen, damit er in Gemeinschaft mit Gott, seinem Schöpfer, seine ganze Lebenserfüllung findet. Und der Tod, leiblich wie geistlich, kam in die Welt hinein, als der Mensch sich von Gott abgewendet hat. Und seither erleiden Millionen von Menschen nicht nur den körperlichen, sondern auch den geistlichen Hungertod. Doch Gott hat Mitleid. Er ist voller Liebe, voller Erbarmen und Barmherzigkeit und er sandte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Und Jesus rief den Menschen zu, wie wir es auch in Johannes 6, Vers 35 lesen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Hier bei Jesus können Menschen wieder geistliches Leben finden. Jesus ist das Lebensmittel zum wahren Leben. Er ist gekommen, um Menschen wieder mit Gott zu versöhnen, sodass sie wieder Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott führen können, indem er selbst für die Schuld und für die Rebellion der Menschen bezahlt und Frieden stiftet zwischen Menschen und ihrem Schöpfer. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Dieser Ruf gilt dir. Er gilt uns. Allein bei Jesus finden wir die rechte Speise, damit wir nicht verhungern, damit wir nicht verdursten müssen. Doch in den folgenden Versen erklärt uns Jesus drei wichtige Tatsachen über das geistliche Leben. Zum Ersten, das Elend des Menschen. Zweitens, die Gabe Gottes. Und drittens, der Dienst Jesu. Auf das Elend des Menschen weist Jesus in Vers 36 hin. Johannes 6, Vers 36. Hier lesen wir: Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Jesus ruft so frei, so offen, so einladend, so herzlich auf: Kommt zu mir, glaubt mir, ich bin das Brot des Lebens. Er kommt als der, bei dem Menschen Rettung und tiefes, anhaltendes Leben finden können. Jesus ist die Speise, die wir Menschen brauchen. Bei ihm finden wir das Leben, das wir so sehr brauchen. Aber die Notwendigkeit für die geistliche Speise ist nicht das einzige Problem des Menschen. Seine Blindheit und sein verdorbener Wille machen das ganze Elend des Menschen vollkommen. Jesus sagt: Ihr habt mich gesehen. Das heißt, ihr habt gesehen, was ich getan habe. Mächtige Wunder, kraftvolle, übernatürliche Taten. Zeichen von Gott, die bestätigen, wer ich bin. Ihr habt gesehen, was ich tue. Ihr habt gehört, was ich sage. Ihr seht all das. Ihr steht hier direkt vor mir. Aber ihr glaubt trotzdem nicht. Ihr habt gesehen, aber ihr glaubt trotzdem nicht. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Würde denn ein Wanderer in der Wüste eine Oase sehen und vorübergehen? Würde ein Verhungernder ein Brot verschmähen, das ihm gereicht wird? Das ist doch verrückt. Das ist doch unlogisch. Das ist ja wahnsinnig. Und doch genau so handelt der Mensch gegenüber Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. In Vers 30, da hatten wir schon gelesen, die Leute sagen großspurig zu Jesus: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Das war die große Forderung, die sie Jesus hier im Vorhinein gestellt haben. Aber Jesus zeigt hier auf die tiefe geistliche Blindheit der Menschen. Wenn ihr auch seht, so erkennt ihr doch nicht. Ihr seht mich zwar, aber ihr vertraut mir nicht. Ihr seht die Zeichen und die Werke, aber ihr kommt trotzdem nicht zu mir. In Matthäus 13, Vers 14 sagt Jesus: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Die biblische Wahrheit ist, dass die Sünde die Sicht des Menschen so sehr verblendet, dass er die eigene Not nicht erkennt. Und wie das Wahlbaby an der Yacht versucht der Mensch, in den toten Versprechungen dieser Welt Leben zu finden. Er kennt nicht seinen Irrtum, seine Blindheit. Doch hinter der Blindheit steckt auch ein verdorbener Wille des Menschen. Wir stellen uns manchmal vor, um Menschen für das Evangelium zu gewinnen, um Menschen von dieser guten Nachricht von Jesus Christus zu überzeugen, da müssten wir nur sozusagen den Vorhang wegziehen und ihnen Jesus zeigen. Wir müssen nur versuchen, die Missverständnisse und die falschen Vorstellungen zu korrigieren. Und wenn sie Jesus sehen, wie er wirklich ist, dann werden sie an ihn glauben. Doch die Realität ist, Selbst wenn die Menschen Jesus sehen, werden sie nicht an ihn glauben. Denn sie wollen nicht zu Jesus kommen. Jesus selbst, als er als Mensch auf dieser Erde wandelte, hat die besten Predigten gehalten, die größten Zeichen gewirkt. Er hat sich vorgestellt als der, der er ist. Und die Menschen wollten nicht an ihn glauben. Die Menschen wollten nicht zu ihm kommen. Mag man die Menschen auch mit vielen Tricks in die Gemeinden locken, damit sie geistliche Speise empfangen, sie werden wie das Wahlbaby zu ihren verderbenbringenden Lüsten zurückkehren, denn der Mensch hat einen verdorbenen Willen. Er liebt die Lüge mehr als die Wahrheit. Er dient lieber der Sünde, die zum Tod führt, als Jesus bei dem Leben ist. In Johannes 5, Vers 40 hat Jesus, nachdem er die Zeugen seiner Gottessohnschaft aufgezählt hat, bereits gesagt, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ihr wollt nicht. So paradox es klingt, das Elend des Menschen ist nicht nur seine geistliche Not, sondern auch seine Verdorbenheit, die ihn davon abhält, bei Jesus wahre Speise und wahres Leben zu finden. Nun könnte man denken, das ist ja wirklich schrecklich. Gibt es denn gar keine Hoffnung? Und wie traurig musste das doch auch für Jesus gewesen sein. Der kommt extra auf die Erde, aus dem Himmel. Er wird Mensch und erfährt dann so eine Haltung von den Menschen. Er kommt, um zu retten, und der Mensch will nicht gerettet werden. Das muss doch absolut frustrierend und entmutigend gewesen sein, oder? War vielleicht alles umsonst? Aber Jesus ist nicht entmutigt. Er ist nicht resignierend bei dem Anblick der Verdorbenheit des Menschen. Er weist auf eine glorreiche Realität hin, die ihm und auch uns Hoffnung gibt. Nämlich die Gabe Gottes. Die Gabe Gottes. Jesus betont entschieden in Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was Jesus hier anspricht, ist ein wunderbarer Trost und eine sehr wichtige Tatsache, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Der Grund, warum Menschen bei Jesus geistliches Leben finden, ist nicht die vernünftige Entscheidung der Menschen, sondern weil Gott seinem Sohn Jesus Menschen gegeben hat. Gott hat nicht nur den Menschen seinen Sohn gegeben, er hat auch seinem Sohn Menschen gegeben. Und Jesus gebraucht hier eine sprachliche Wendung, die für uns ungewohnt ist. Er gebraucht ein Neutrum. Alles was oder das Ganze, das mir der Vater gegeben hat. Damit wird betont, es gibt ein festgesetztes Ganzes. Eine ganz bestimmte Menge, die der Vater dem Sohn gibt. Aber diese Menge, dieses Ganze, besteht aus einzelnen Menschen. Denn im zweiten Teil des Satzes, da fährt Jesus ja fort, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was Jesus hier anspricht, ist nichts anderes als die Lehre der Erwählung. Hätte Gott nicht eine bestimmte Zahl von Menschen als Ganzes dem Sohn zur Rettung gegeben, bestimmt, erwählt, wären alle Menschen verloren gegangen. Und zwar aufgrund von der selbstverschuldeten Blindheit und dem verdorbenen Willen. Aber Gott hat dem Sohn Menschen gegeben. Das ist die Hoffnung, das ist der Trost, das ist die Ermutigung für Jesus im Angesicht von Unglauben, Zweifel und Ablehnung. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. So antwortet Jesus auf den Unglauben. Und es ist eine demütigende Tatsache für uns, dass in der Gegenwart von Jesus Christus, dem Fürsten des Lebens, kein Mensch zu ihm gekommen wäre. Keiner von uns. Und niemand hätte von seiner Menschwerdung profitiert, wenn Gott der Vater ihm nicht Menschen gegeben hätte. Die Verdorbenheit des Menschen ist so tief, so gänzlich, die Feindschaft so groß, dass er zu jeder Zeit Jesus abgewiesen hätte, wenn der Vater nicht bestimmt hätte, dass der Sohn einige als Lohn für sein Kommen auf die Erde und seinen Sieg über den Tod haben soll. Und seht ihr, das ist die Gnade Gottes. Der Mensch ist nicht nur in Not, er ist verdorben, vollkommen unfähig. Doch Gott hat bestimmt, dass Menschen gerettet werden sollen. Und diese hat er seinem Sohn gegeben. Und diese werden zu Jesus kommen. In dieser Gewissheit, dass der Vater Menschen erwählt hat und sie seinem Sohn gibt. In dieser Gewissheit kann Jesus auch sagen, die Erwählten werden zu mir kommen. Mag ich auch so viel Unglauben, so viel Ablehnung erfahren? Die, die der Vater mir gegeben hat, sie werden zu mir kommen. Mein Auftrag ist nicht umsonst. Jesus ist nicht einfach irgendwie nur aufs Blaue in die Welt gekommen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Gott, der Vater, hat nicht nur Menschen dazu erwählt, dass sie gerettet werden sollen, nein, er sorgt auch dafür, dass sie zur gegebenen Zeit tatsächlich im Glauben zu Jesus kommen. Das heißt, dass sie ihr Elend erkennen, sich abkehren von den falschen Hoffnungen, sich abkehren von sich selbst und sich Jesus ganz anvertrauen und in ihm Leben finden. Gott, der Vater, sorgt dafür. Gott überwindet in den Erwählten die geistliche Blindheit. Er überkommt in seiner Gnade den todbringenden, verdorbenen Willen des Menschen, sodass alle, die er dazu bestimmt hat, sich im Vertrauen an Jesus, den Sohn Gottes, wenden. Und so wie Jesus rufen auch wir alle Menschen ohne Ausnahme zu, Jesus ist das Brot des Lebens. Komm und glaube und du wirst leben. Er ist das Lebensmittel für dich. Es gibt nichts anderes. Doch unsere Hoffnung und unser Optimismus gründet nicht auf dem Vermögen der Menschen, sondern an dem Wirken Gottes, der Herzen bekehrt und in der Kraft seines Geistes Menschen zu Jesus zieht. Luther sagte einmal, wenn auch Kaiser, Papst, Bischöfe und Fürsten nicht glauben, Gott wird sein Wort nicht verleugnen. Er weiß immer noch Mittel und Wege, Jünger zu sammeln, welche bestätigen, dies ist das Wort Gottes. Gott selbst sorgt dafür, dass die Erwählten zu Christus kommen. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist nicht, bin ich erwählt? Gehöre ich zu den Erwählten? Sondern die Frage, die du dir stellen musst, ist, bin ich wirklich zu Jesus gekommen? Dein vergangenes Leben mag sehr böse gewesen sein. Dein gegenwärtiger Glaube mag schwach sein. Deine Buße und deine Gebete unvollkommen und arm. Vielleicht ist deine Erkenntnis in theologischen Dingen sehr lückenhaft. Aber ich frage dich, bist du wirklich zu Jesus gekommen? Vertraust du Jesus Christus dein Leben an? Suchst du allein bei ihm Hoffnung auf ewiges Leben? Oder vertraust du auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Klugheit? Frage dich, bist du zu Jesus gekommen? Dann gilt auch dir die Verheißung, wer zu mir kommt, den werde ich keineswegs hinausstoßen. Dann gilt dir das. Manche fragen sich, wenn ich zu Jesus komme und ich gehöre aber nicht zu den Erwählten, was wird denn aus mir? Freunde, das ist Unfug. Absoluter Unfug. Es ist Selbstüberschätzung. Es gibt niemanden, der aus eigenem Antrieb zu Jesus kommt. Es gibt niemanden. Jeder, der zu Jesus kommt, tut dies durch göttliche Gnadenwirkung. Jeder, der sein Vertrauen in Jesus setzt, kann allein daran erkennen, dass er zu denen gehört, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Das, was wir prüfen müssen, ist, bin ich zu Jesus gekommen? Nicht, bin ich erwählt. Aber jeder, der im Glauben zu Christus gekommen ist, hat darin den Beweis, das war Gott, der Vater, der mich gezogen hat zum Sohn, der mich gegeben hat, seinem Sohn zur Rettung. Und weil das so ist, wird es niemanden geben, den der Sohn wieder hinauswerfen wird. Niemand, der zu Jesus Christus kommt, wird wieder hinausgestoßen werden. Jeder, der aufrichtig zu Jesus kommt, den nimmt der Sohn freudig und herzlich auf, denn es ist eine Gabe seines geliebten Vaters, die Jesus niemals verschmähen wird. Doch was ist nun der Dienst Jesu? Vers 38 bis 40 lesen wir. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus sagt hier, dass er vom Himmel auf die Erde herabgekommen ist. Jesus wurde zwar in Bethlehem im Stall als Mensch geboren, doch seine Existenz als Gottes Sohn ist von Ewigkeit her. Und in der Ewigkeit hat er zugestimmt, dass er den Willen des Vaters zur Rettung von Menschen erfüllen wird. Und darum ist er in die Welt hineingekommen. Das sagt er ausdrücklich. Er ist in die Welt hineingekommen. Und zwar, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Nun, was ist der Wille des Vaters? Er soll die bewahren, all das bewahren, die der Vater ihm gibt. Das Ganze, das der Vater ihm gibt, diese Menge, die soll er bewahren. Ja, Vers 39. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Hört genau zu. Jesus sagt hier klipp und klar, dass er vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Nicht um eine theoretische Möglichkeit der Rettung zu schaffen, sondern um die Zahl der Erwählten tatsächlich zu bewahren und zu verherrlichen. Denn das ist der Wille Gottes. Versteht ihr das? Jesus ist gekommen, um den Willen des Vaters auszuführen, und er wusste genau, was der Wille des Vaters ist. Und er wusste auch ganz genau, wen persönlich das betrifft. Jesus ist aus dem Himmel gekommen, um alle, die der Vater ihn gibt, um jeden einzelnen Erwählten zu bewahren und ihn am letzten Tag aufzuerwecken. Er ist vom Himmel hinabgekommen, um die Erwählten hinaufzuheben in die Herrlichkeit. Denn das ist der Wille des Vaters. Was bedeutet, dass Jesus alle Erwählten bewahrt? Es bedeutet, dass Jesus dafür Sorge trägt, dass keiner der Erwählten verloren geht. Jesus wird niemanden zurückweisen, sagt er. Ich werde niemanden, keinesfalls hinausstoßen von denen, die der Vater mir gibt. Das bedeutet, niemand wird abgewiesen wegen der vergangenen Sünden. Mag deine Sünde noch so groß sein, wenn du zum Sohn gekommen bist, wird er dich nicht abweisen. Jesus wird niemanden hinauswerfen aufgrund von gegenwärtigen Schwachheiten oder Unfähigkeiten. Wenn du zu Jesus gekommen bist und fühlst dich schwach und matt und müde, geistlich arm, er wird dich nicht hinausstoßen. Warum? Weil der Vater dich ihm gegeben hat, dafür gesorgt hat, dass du kommst zu ihm. Er wird dich nicht hinausstoßen. Er wird die Seinen in Gnade bewahren bis zum Ende. Er wird dafür Sorge tragen, dass alle, die zu ihm gekommen sind, auch im Glauben beharren. Er sagt, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Alle, die zu Jesus kommen, werden also solche sein, die den Sohn sehen und glauben. Nicht so wie die Menschen, die hier Jesus begegnen, die gesehen haben und doch nicht glauben. Alle, die der Vater dem Sohn gibt, wird Jesus so bewahren, dass sie ihn sehen und an ihm glauben werden. Jesus bewahrt die Seinen im Glauben und er verliert keinen derer, die wirklich im Glauben zu ihm kommen. Er verliert keinen. Aus menschlicher Sicht wirkt es manchmal so, dass in Zeiten geistlicher Not, geistlicher Dürre, plötzlich der Glauben auf so wankelnden Knien steht, das ganze Fundament am Zittern ist. Aber Freunde, wenn du zu Christus gekommen bist, wenn du dich ihm anvertraust, schaue nicht auf deine Kraft. Schaue nicht auf die Stärke deines Glaubens. Schaue auf ihn, der fähig ist, dich zu bewahren bis zum Ende. Er ist kräftig dazu. Weder der Teufel noch die Versuchungen dieser Welt, weder böse Freunde, noch die innewohnende Sünde, weder Not, Gefahr, Angst oder Bedrängnis, nichts wird die Erwählten aus der Hand Jesu reißen, sondern er wird sie so bewahren, dass sie niemals aufhören werden, auf Jesus zu sehen und an ihn zu glauben. Wenn auch manchmal unsere Gefühle und unser Herz etwas anderes sagen. Das ist das Versprechen Jesu. Und er wird sie am Ende der Tage, an dem von Gott festgesetzten Tag des Gerichts, er wird sie auferwecken zum ewigen Leben, in Herrlichkeit und in ewiger Freude. Er wird die Seinen, alle die zu ihm gekommen sind, er wird sie bekennen vor dem Vater und vor allen Engeln. Er wird sagen, dieser gehört zu mir, diese ist mein. Und er wird bestätigen, dass all ihre Schuld von ihm bezahlt wurde. Sie werden eingehen in die Herrlichkeit für immer. Sie werden vollkommenes Leben erfahren, für immer, in alle Ewigkeit. Jeder, der bei Jesus Zuflucht gefunden hat, den wird er auch auferwecken zum ewigen Leben. Versteht ihr, wie klar diese Versprechen von Jesus sind? Das ist der Dienst, mit dem Jesus den Willen seines Vaters erfüllt. Die Gewissheit des ewigen Lebens ruht also auf rein gar nichts in uns oder von uns Gewirktes. Die Gewissheit des ewigen Lebens, sie ruht ganz auf der Wahl des Vaters und auf der gehorsamen Liebe des Sohnes. Das sind die beiden Pfeiler unserer Gewissheit. Er wird die Seinen bewahren und auferwecken am letzten Tag. Es kann für einen Christen keinen größeren Trost, keine zärtlichere Ermutigung geben als diese Verheißung Jesu. Hier wird gänzlich erfüllt, was es bedeutet, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wir mögen schwach sein, wir mögen arm sein. Wir mögen versucht sein in so vielen Dingen. Und wenn wir uns auf uns selbst verlassen müssten, würden wir nie ans Ziel kommen. Aber er ist das Brot des Lebens. An ihm können wir uns nähren, von ihm gestärkt werden und bei ihm alle Gewissheit finden, dass er fähig ist, uns hindurch zu tragen, bis auf den letzten Tag. Der Heidelberger Katechismus fasst es so treffend zusammen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Gehörst du zu denen, die zu Jesus kommen, dem Brot des Lebens? Gehörst du zu denen, die zu ihm kommen und glauben, dass allein bei ihm alle Trost und alle Gewissheit zu finden ist? Dann gelten diese kostbaren Versprechungen dir. Wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist, lass dich warnen. Es gibt kein anderes Lebensmittel für dein geistliches Leben. Erkenne deine Blindheit, deinen verdorbenen Willen. Suche Christus auf, der allein dir wahres Leben geben kann. Gib keine Ruhe, bis du zu Jesus gekommen bist. Er allein kann dir Ruhe geben für deine Seele. Gott helfe uns. Amen.